Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Georg Ehring im Gespräch mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber.
Klimapapst schlägt die Internet-Suchmaschine vor, wenn man Schellenhuber eingibt. Der Wissenschaftler ist weltweit einer der führenden Klimaforscher, in den Medien omnipräsent, von Politikerinnen und Entscheidern als Berater geachtet, aus der internationalen Debatte um mehr Klimaschutz nicht wegzudenken. Nur seine Kritiker schimpfen, Hans-Joachim Schellenhuber sei ein Alarmist. Er selbst findet, es gebe nichts schönzureden. Totalschaden, Potpourri des Grauens, Selbstverbrennung. So beschreibt Schellenhuber das, was ist und was kommen könnte, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Als Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PIK, gilt Schellenhuber als einer der Erfinder des 2-Grad-Ziels, also der Maßgabe, die Erderwärmung auf deutlich weniger als 2 Grad zu begrenzen. Referenzpunkt: die Zeit vor Beginn der Industrialisierung. Tatsächlich hat sich die Weltgemeinschaft 2015 beim Klimagipfel von Paris auch auf dieses Ziel verständigt. Es ist nun Völkerrecht. Wie die einzelnen Staaten dazu beitragen wollen, bleibt im Detail allerdings ihnen überlassen. Kaum Verbindlichkeit, keinerlei Sanktionen, eine gigantische Luftnummer, sagt Schellenhuber im Zeitzeugengespräch, aufgezeichnet Mitte September in Berlin. Und doch hat der 1950 in der Nähe von Passau geborene Physiker und Mathematiker neue Ideen und Hoffnung anzubieten.
In gewisser Weise ist das tiefste Provinz, aber es ist eine wunderschöne bäuerliche Landschaft. Und ich habe dort eben eine sehr glückliche Kindheit verbracht.
Per Katapult von Bayern nach Kalifornien und in die Welt.
Sie sind Klimaforscher, Gründungsdirektor und lange Zeit Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Spezialist für Erdsystemanalyse und für das Denken in Zusammenhängen und leiten jetzt mit 74 Jahren das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenburg in Niederösterreich. Wir zeichnen dieses Interview inmitten einer Hochwasserkatastrophe auf. Niederösterreich ist Katastrophengebiet. Wie sieht es da aus?
Also man hat vorhergesagt 200 bis 400 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in 3 bis 4 Tagen. Und tatsächlich, also in St. Pölten, das ist ja die Hauptstadt von Niederösterreich, nicht weit von Wien weg, sind also etwa 370 Liter runtergekommen, allein in 3 Tagen. Die modellgestützten Vorhersagen waren absolut präzise. Das hat dazu geführt, dass nachdem etwa Wien 60 Tage lang quasi jeden Tag über 30 Grad hatte und über 50 Tropennächte in der Zeit, eben jetzt die kalte Dusche im wahrsten Sinne des Wortes kam. Und das hat jetzt dazu geführt, dass im Grunde genommen der öffentliche Nahverkehr zusammengebrochen ist, die Züge, Zugverbindungen nach Wien gesperrt wurden, nicht? Autobahnen gesperrt und zum Teil halt Überflutungen, vollgelaufene Keller, Grundwasser hochgedrückt. Das heißt, es ist in Niederösterreich, generell in vielen Teilen von Österreich, tatsächlich eine Katastrophenlage entstanden. Aber möglicherweise noch schlimmer, in den benachbarten Ländern, Polen, Rumänien, gab es auch Todesopfer, Tschechien und so weiter. Also halb Südosteuropa steht unter Wasser im Augenblick.
In diesem Interview geht es um Ihr Leben, Ihre Person, und fangen wir an mit dem Anfang. Sie sind geboren 1950 in Ortenburg, südlich von Vilshofen in Niederbayern. Das ist tiefste Provinz. Für manche ist da die Welt noch in Ordnung und andere wollen da vor allem weg. Wie war es denn für Sie?
Also zunächst einmal diese Marktgemeinde Ortenburg, hat sehr wohl mal eine Rolle in der Geschichte gespielt. Die Grafen von Ortenburg, Markgrafen sogar, die haben also ein wichtiges Hochadelsgeschlecht dargestellt. Ich sage das deswegen, weil mein Großonkel, der auch Hans Schellnhuber hieß, der war Schlossverwalter und ich habe einen Teil meiner Kindheit in diesem Schloss in Ortenburg zugebracht. Und Ortenburg war deswegen auch so interessant, weil ich glaube 1563 die Grafen von Ortenburg beschlossen haben, zum evangelischen Glauben überzugehen, nicht? Und dann wurde es eine protestantische oder evangelische Enklave im tiefkatholischen Bayern. Und das hat schon die Kultur in diesem Ort geprägt. Also ich bin eben auch evangelisch geboren. Und das Haus, in dem ich geboren wurde, das dann vor 4, 5 Generationen in den Besitz meiner Familie kam, die alle Handwerker waren, dieses Haus war das erste öffentliche Schulgebäude Bayerns. Das heißt, mit dem evangelischen Glauben kam eben auch dieser Glaube an Bildung, als entscheidender Faktor auf dem Lebensweg, ja, Erfolg im Leben. Und dieses Gebäude ist komplett aus Holz gebaut. Und ich bin in dem Haus auch geboren worden. Ne? Also nicht im Krankenhaus irgendwo, sondern in diesem Haus. Es ist ein stattliches Holzgebäude aus dem 16. Jahrhundert. Und das wird, wie es aussieht, noch mal 500 Jahre stehen. Und nach vielen, vielen Wendungen meines Lebens und meiner Karriere hat das einen großen symbolischen Charakter, auf den wir vielleicht noch eingehen werden. Aber nochmal zurück zu Ihrer Ursprungsfrage. Ja, das war natürlich in gewisser Weise, ist das tiefste Provinz, aber es ist eine wunderschöne bäuerliche Landschaft und ich habe dort eben eine sehr glückliche Kindheit verbracht.
Heute geht es viel um den Erhalt der Natur, auch in Ihrer Arbeit. Wie haben Sie die Natur damals erlebt und kennengelernt?
Ich bin 1950 geboren. Bis etwa 1960 war dort die Welt buchstäblich in Ordnung. Ich meine, da in Niederbayern ist vom Krieg weitgehend verschont worden. Dann kamen die Amerikaner, nicht? Also als eine der allerletzten Gegenden wurde sozusagen dann mit der Nazi-Herrschaft eben Schluss gemacht. Und das ist so eine Hügellandschaft, die viel Wald, viel fruchtbare Felder hat, viel Flüsse und Bäche. Und ich habe mich damals sehr wohl gefühlt. Aber ich habe tatsächlich den meisten Teil meiner Zeit, wenn ich nicht in der Schule war, in der Natur zugebracht. Und da habe ich mich am wohlsten gefühlt.
Mhm. Ihre Familie hatte wenig Geld. 2 Kinder auf eigene Kosten studieren lassen ging nicht. Aber bei Ihnen hat es dann doch geklappt, obwohl Sie der Zweite waren.
Ja, genau. Also zunächst nochmal, bis 1960 war die Welt meine Welt, die natürlich eng mit der Natur verknüpft war. Ich bin dann oft mit einer Frau, die aus dem nahen Tschechien vertrieben wurde damals. Die war sowas wie meine Ersatzgroßmutter. Wir sind ständig in den Wald gezogen oder ich war immer allein unterwegs. Und dann kam eben eine der großen Sünden der Nachkriegszeit, nämlich die bayerische Flurbereinigung. Was bedeutet, man hat die Felder sozusagen dann fit gemacht für die schweren Maschinen und hat dann entsprechend Monokulturen gefördert, hat die Hecken ausgerissen, hat die Feldwege asphaltiert oder betoniert und so weiter. Also das war dann in der Tat die große Sünde. Ich bin dann in Vilshofen ins Gymnasium, mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, zur Schule gegangen. Mein Bruder, der 3,5 Jahre älter ist als ich, da hieß es noch, ja, der soll studieren. Und der wurde dann Deutsch- und Geographielehrer in der Nähe von Ingolstadt. Ja, mir hat meine Mutter dann eröffnet, also für dich haben wir kein Geld. Aber dann meinte meine Mutter, ich kann mich noch genau erinnern an das Gespräch, aber es gibt ja ein sogenanntes bayerisches Hochbegabtenstipendium. Das wäre doch was für dich. Da musst du allerdings dein Abitur mit 1,0 machen. Und dann meinte ich, kam mir noch genauer und sagte, na, dann mache ich das eben. Ne? Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe dann eins der besten Abiture in Bayern gemacht. Und interessant natürlich diese unerschrockene Naivität, wenn man 13 oder 14 oder 15 ist, dann sagt man, na klar, Hochbegabtenstipendium, kein Problem, mache ich eben.
Sie haben ein Faible für komplizierte Themen. Theoretische Physik haben Sie studiert, Quantenmechanik. Was fanden Sie daran so toll?
Ich habe ja damals wirklich, nachdem das mit dem Abitur so wunderbar geklappt habe, ich mich tatsächlich ab 14 eigentlich immer für alles interessiert habe. Also es hört sich dann furchtbar angeberisch an, aber es war tatsächlich so. Ich habe dann die halbe Schulbibliothek erstmal leer gelesen und dann habe ich mir in Passau immer in öffentlichen Bibliotheken dann Bücher ausgeliehen und ich habe dann tatsächlich so mit 14, 15 parallel gelesen Kritik der reinen Vernunft von Kant, Kapital von Marx, alle drei Bände übrigens dann und dann natürlich mein Weltbild von Albert Einstein. Und dann war die Überlegung so, wohin soll die Reise gehen später? Und ich habe dann tatsächlich überlegt, dass die größte Herausforderung, hört sich völlig verrückt an im Nachhinein, wäre die Kombination Mathematik und Physik. Und dann habe ich diese Fächerkombination gewählt, weil das schien sozusagen das, wo am wenigsten Langeweile aufkommen würde.
Mhm. Nochmal die Frage, was ist das Spannende an der theoretischen Physik?
Naja, das Reizvolle war sozusagen zunächst einmal, dass es hieß, das versteht sowieso niemand. Das war das eine. Das heißt, es war eine gewisse jugendliche Arroganz nach dem Motto, es kann gar nicht schwer genug sein. Also dann messe ich eben meine Begabung, meine Kräfte sozusagen mit diesem Stoff. Das war das eine. Aber das andere war natürlich schon, weil mich eben ab 12 interessiert habe, eben für Kosmologie, für Quantentheorie, all die Dinge. Ja, ich wollte tatsächlich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie man so schön immer wieder sagt, um Goethe zu zitieren. Und das hat mich nie verlassen in meinem Leben.
Sie waren lange in den USA. Was haben Sie da gelernt?
Das war dann eben sehr interessant. Ich habe dann in Regensburg Mathematik, Physik, aber habe dann tatsächlich noch in Regensburg zu einem fundamentalen Problem der Quantentheorie promoviert. Kann mich noch gut erinnern, mein Doktorvater Gustav Obermeier, der auch Rektor der Universität Regensburg zweimal war, der hat mir dann später gestanden, also das Thema meiner Doktorarbeit, er war fest davon überzeugt, dass man das nicht lösen kann. Und zu seiner Überraschung habe ich es gelöst und es war dann die Eintrittskarte, ja, dorthin zu gehen, wo die allerbesten Köpfe der Welt arbeiten. Das war damals in Santa Barbara am Institut für Theoretische Physik. Und dort habe ich dann zu dem Thema weitergearbeitet, weil mein Betreuer dort, der auch Direktor des ITP war, Walter Kohn, Wiener Jude, gerade noch aus Wien herausgekommen, seine ganze Familie ist in Auschwitz umgekommen, nicht? Der hat auch zu dem Thema früher gearbeitet, auch zu dem Thema meiner Doktorarbeit. Und der wollte mit mir da zusammenarbeiten. Und ich habe dann auch zu weiteren komplizierten Themen der Quantentheorie gearbeitet. Aber das waren die Anfänge der sogenannten Chaosforschung auch. Es begann schon in Regensburg ein wenig, aber das hat niemand so richtig ernst genommen. Aber ich hatte eben das Glück, an diesem ITP, wo quasi 80 Leute nur arbeiteten, ab Postdoc-Level sozusagen, immer Nobelpreisträger und so weiter. Da war dann ein Programm mit den damals führenden Leuten zur sogenannten Chaosforschung oder nichtlinearen Dynamik. David Ruel, Mandelbrot, Feigenbaum, Pierre Homberg, alles Leute, die absolut führend waren und bin eben einfach hineingeknallt sozusagen in die Anfänge der Theorie komplexer Systeme, was man damals übrigens nicht furchtbar ernst genommen hat. Und diese ganze Chaosforschung, das ist so modisches Zeug, was niemand jemals ernst nehmen wird. Naja, inzwischen gibt es dafür Nobelpreise. Ich habe den Klimawandel früher mal bezeichnet als einen Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Das heißt, wir wissen, da kommt auf uns was zu, was die Hälfte der Erde zerstören könnte. Aber es passiert so langsam, dass wir uns einfach an diese Bedrohung gewöhnen, nicht?
Erkenntnis und Lähmung.
Sie sind dann Professor geworden für theoretische Physik in Oldenburg, an der Universität Oldenburg.
Genau.
Und von dort wurden Sie Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie kam es dazu, genau. Ja, wie immer, also es waren alles verschlungene Pfade, aber also wir haben dann eben für diese Theorie komplexer Systeme, nicht lineare Dynamik, haben dann Anwendungsgebiete gesucht. Und es war eigentlich logisch, dass wir in der Umwelt mit die allerbesten Anwendungsgebiete finden. Es gab dann eben auch ein Programm vom damals BMFT, also Bundesministerium für Forschung und Technologie. Und da hieß es, wir machen jetzt ein Thema zu Klimaänderung und Küste. Was geschieht denn, wenn tatsächlich der Klimawandel zuschlägt und vor allem der Meeresspiegel ansteigt? Ja, weil diese Debatte wurde seit Svante Arrhenius legendärem Paper von 1896 immer wieder geführt. Wenn die, damals sagte man, die Pole abschmelzen, der Pol schmilzt natürlich nicht, wenn dann schmilzt der grönländische Eisschild oder das Meereis oder eben irgendwann sogar der ostantarktische Eisschild. Wenn also vor allem das Eis, das sich an Land befindet, abschmilzt, dann wird der Meeresspiegel ansteigen. Und zwar die große Frage, in welchem Bereich, aber man hat sehr wohl damals schon kalkuliert, wenn wirklich die großen Festlandseismassen schmelzen, dann wird der Meeresspiegel langfristig um 40, 50, 70 Zentimeter ansteigen. Und das würde bedeuten, dass Florida verschwindet. Das würde natürlich bedeuten, dass die kleinen Inselstaaten verschwinden. Es würde aber bedeuten, dass das Wattenmeer von Ostfriesland natürlich massiv betroffen wäre, auch untergehen würde. Und wir haben eben damals Projekte gemacht. Was heißt das, wenn in der Nordsee der Meeresspiegel um 30 Zentimeter ansteigt? Um 50 Zentimeter, um 1 Meter, um 2 Meter. Naja, und dann passierte eben eines dieser großen nichtlinearen Ereignisse der Weltgeschichte, die Berliner Mauer fiel, ja, 1989. Und weil ich mich eben zu dem Thema in Oldenburg schon beschäftigt habe und man damals ab 1990 versucht hat, die ganze ostdeutsche Forschungslandschaft sozusagen konform umzugestalten mit der westdeutschen, was nicht überall gelungen ist im Übrigen. Das heißt, es reiste eine kleine Delegation des Wissenschaftsrates durch Ostdeutschland und hat innerhalb von Stunden und Tagen entschieden, ob ein Institut geschlossen wird, ob es sozusagen neu aufgestellt wird. Man hat im Grunde genommen die gesamte Forschungslandschaft umgekrempelt in kürzester Zeit mit der absolut heißen Nadel, ja, weil eben darüber nachgedacht wurde, gelangte man irgendwann auch zum Telegrafenberg in Potsdam, was mit der schönste Wissenschaftscampus in Europa ist. Dann gab es damals den DDR-Wetterdienst, da gab es das Geoforschungszentrum, das damals anders hieß, die hießen dann alle Ziepe und was weiß ich, die waren alle mit der Akademie der Wissenschaften der DDR verbandelt. Und man sagte, dieser Standort ist so großartig, da steht der Einstein-Turm, da hat Michelson seinen berühmten Versuch 1881 durchgeführt zur Lichtausbreitung bewegter Quellen und, und. Dort versuchen wir erstens einen Wissenschaftscampus von Weltrang zu schaffen, was gelungen ist, in Anknüpfung an die Großen der Physik, Einstein, Michelson, Schwarzschild. Und zweitens, wir erlauben uns den Luxus, ein neues Thema in die Forschungslandschaft zu bringen. Das war der Klimawandel. Also mit anderen Worten, wir erlauben uns dort ein Institut zu Klimafolgen. Also nicht nur zum Klimamodellierung, was ja in Hamburg schon passierte, sondern zu Klimafolgen. Und es war einerseits ein Geniestreich, aber es war auch, wurde damals als Schildbürgerstreich fast empfunden, weil In der Öffentlichkeit hat sich niemand für das Klimathema interessiert. In der Wissenschaft war das ein absolut randständiges Thema. Und dort soll sogar ein Institut für Klimafolgenforschung, also bevor wir überhaupt wissen, ob der Mensch ins Klima eingreift, wollen wir schon ein Institut gründen, was die Auswirkungen dieses menschlichen Eingriffes, der ja mit einem riesigen Fragezeichen versehen war, zu erkunden. Und dafür suchte man jemanden, der verrückt genug ist, sich auf dieses Himmelsfahrtkommando zu begeben, und stieß dann auf einen jungen Professor in Oldenburg. Und dann hat man mir dieses Thema angetragen, Gründungsdirektor zu werden. Das Institut war lächerlich ausgestattet mit 20 Stellen, wo mich im Wesentlichen dann auch Forscher aus existierenden Einrichtungen eben der Akademie der Wissenschaft übernehmen sollte. Das Budget war absolut mager. Es gab kein Gebäude, wie auch immer. Ja, aber man sagte mir, Herr Schellnhuber, wollen Sie Gründungsdirektor von diesem seltsamen, nahen Schiff werden? Aber die Entscheidung, dann wirklich dieses Angebot anzunehmen, kam dann vor Ort auf dem Telegrafenberg, weil man sieht dann diese großartigen Wissenschaftsgebäude, nicht? Und man weiß, da blicken eben sozusagen die Großen der vergangenen Jahrhunderte auf einen herab. Dann habe ich Ja gesagt.
Was unterscheidet Folgenforschung von Klimaforschung ganz normal?
Folgenforschung war, ja, das Wort ist umständlich und hässlich und wie auch immer. Es ging darum, um die Auswirkungen des menschlichen Eingriffs ins natürliche Klimasystem der Erde. Das heißt, die Grundvoraussetzung war, dass der Mensch überhaupt eingreifen kann und dass das massive Auswirkungen haben wird. Es gibt ja viele Dinge, die wir tun mit der Umwelt, die aber auf die planetare Dynamik keinerlei Auswirkung haben. Hier war die Grundvoraussetzung, und das hat eben Svante Arrhenius, ein anderer Nobelpreisträger, 1896 schon ausgerechnet, würde das Verbrennen von Kohle etwa im großen Umfang tatsächlich zu einer spürbaren, messbaren, möglicherweise katastrophalen Veränderung des Weltklimas führen. Und Svante Arrhenius hat damals die berühmte Klimasensitivität schon abgeschätzt, nämlich wenn ich den CO2-Gehalt in der Atmosphäre, CO2 ist das wichtigste Treibhausgas, nicht das stärkste, aber das wichtigste, wenn ich das verdopple in der Atmosphäre von nach der Eiszeit 280 Parts per Million auf eben 560 Parts per Million, um wie viel Grad wird sich dann die Erde im Durchschnitt erwärmen, die Oberflächentemperatur? Und Svante Arrhenius kam so zu so einem Ergebnis, 2 bis 3 Grad. Und was wären dann die Auswirkungen, wenn die Erde sich 2 bis 3 Grad an der Oberfläche erwärmen würde? Und es war völlig offen damals, müssen wir das überhaupt ernst nehmen? Wie würden wir uns anpassen an diese Veränderung, nicht? Wie lange würde diese Klimaexkursion anhalten, nicht? Und könnten eventuell große nichtlineare Effekte entstehen? Da sind wir wieder bei der komplexen Dynamik, die ich ja nun seit vielen, vielen Jahren betreibe. Und Stichwort war dann Kipppunkte im Klimasystem, etwas, was ich dann später eingeführt habe. Ja, also die Frage war, wenn tatsächlich der Mensch das Klimasystem der Erde stören kann, was damals wirklich eine offene Frage war, wie wären dann die Auswirkungen? Über das wurde aber über 100 Jahre immer wieder spekuliert. Also versinkt Florida wegen des Meeresspiegelanstiegs, verändert sich der Golfstrom vielleicht, der ja das Klima von Westeuropa bestimmt und so weiter. Es war ein Wald von Fragezeichen, und man hat mich aufgefordert, in diesen Wald hineinzumarschieren.
Sie hatten damals die Erwartung, in 25 bis 30 Jahren ist die Aufgabe des Instituts erledigt, weil die Klimaerwärmung dann erledigt ist.
Ja, vielmehr. Ich habe damals tatsächlich gedacht, dass wir werden also versuchen, diesen Wald von Fragezeichen zu betreten. Wir werden die meisten Fragezeichen absägen können. Wir werden die in Ausrufezeichen verwandeln. Und dann wird man wissen, entweder, und das war die Überlegung, entweder haben wir festgestellt, das ist eine harmlose Störung, der Umwelt und wir können es zu den Akten legen. Oder wir haben erkannt, dass es eine dramatische Herausforderung ist, eine Jahrhundert-, ja vielleicht sogar eine Jahrtausend-Herausforderung. Und dann werden wir natürlich ganz schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und ich kann mich genau erinnern an Gespräche mit Klaus Hasselmann damals, der auch davon ausging, naja, entweder es stellt sich heraus, wir reden von einer Lappalie oder wir haben ein Problem, was jeder Politiker der Welt ernst nehmen wird, dann können wir das eben irgendwann auch zu den Akten legen. Und ich habe tatsächlich gedacht, also 92 gegründet, 2022, da ist das Institut nicht mehr notwendig. So oder so nicht. Ja? Aber da habe ich mich nun wirklich geirrt.
Ja, nun kam es ja dazu, dass anstelle der wissenschaftlichen Kontroverse eine organisierte Leugnung gekommen ist. Exxon zum Beispiel hat auch gemerkt, da ist was im Busch und hat dann angefangen, Klimaleugner mit zu finanzieren und Klimaleugnung zu betreiben. Andere Ölkonzerne, Kohlekonzerne haben es ihnen gleichgetan. Wann war die wissenschaftliche Kontroverse vorbei und es war nur noch politische Leugnung? Seit wann ist das mit dem Klima für Sie klar?
Naja, die physikalischen Grundlagen, die sind eigentlich seit dem berühmten Artikel von Svante Arrhenius 1896 schon klar gewesen. Es war eher die Frage, kann ich schon nachweisen in den Messdaten den menschlichen Einfluss? Ja? Das war immer die Frage, the human fingerprint. Als Physiker, auch da wieder erinnere ich mich gut an Gespräche mit Klaus Hasselmann, der eben so wie ich theoretischer Physiker war. Die Theorie war sich völlig sicher, dass wir eine Auswirkung auf das Klima haben werden, weil ich das direkt aus den ersten Prinzipien, den Grundgesetzen der Natur ableiten kann. Ne? Was wir nicht voraussetzen konnten, war, dass die Menschen stur weiter immer mehr Treibhausgase produzieren würden. Aber weil Sie Exxon erwähnten und andere, die Ironie, die bittere ist, dass die selbst in den 80er Jahren schon mit ihren eigenen Forschungsabteilungen genau die Ergebnisse von Arrhenius reproduzieren konnten. Und sie haben dann nicht damit sich an die Öffentlichkeit gewandt, sondern sie haben diese fatale Entscheidung getroffen, die Ergebnisse ihrer eigenen Forscher in den Giftschrank zu legen und stattdessen eine Verunsicherungskampagne zu starten, in dem Sinn, es gibt so viele Unwägbarkeiten, fangt erst gar nicht an, von Klimakatastrophe zu schwafeln, das wäre wissenschaftlich unseriös. Das heißt, man hat die Prinzipien der Wissenschaft gegen sich selbst gewandt. Ja? Das war das Perfide daran. Man hat gesagt, weil Wissenschaftler immer zweifeln an ihren Ergebnissen und immer noch ein Experiment durchführen, ja? Und noch eine Schleife in ihrer Theorie drehen. Deswegen wäre es absolut unseriös, über Klimaprognosen zu reden, obwohl man selbst im eigenen Hause schon völlig überzeugt war. Aber sie haben gefragt, wann war die Wissenschaft sich sicher? Dafür wurde der IPCC gegründet, der erste Sachstandsbericht 1990. Dann ging es nicht darum, aufgrund der Naturgesetze werden wir eine massive Veränderung des Klimas bekommen, wenn wir immer weitermachen und immer mehr Treibhausgase produzieren. Die Frage war nur, machen wir immer weiter? Aber wenn, dann würde es massive Auswirkungen geben. Das hat der IPCC 1990 schon so dargelegt. Aber was noch nicht klar war, ist, sehen wir jetzt im Rauschen der natürlichen Klimaschwankungen schon das menschliche Signal? Und da hat dann Klaus Hasselmann 93, 94 schon mit die richtigen Arbeiten, die wichtigsten, initiiert. Und 94 dann, wie dann diese Arbeiten dann veröffentlicht und diskutiert wurden, was letztendlich zu seinem Nobelpreis geführt hat, da waren wir uns sicher, nicht nur theoretisch muss es in die Richtung gehen, sondern ja, wir sehen sogar im Rauschen das menschliche Signal. Das heißt, Sie können sagen, 94 war die wissenschaftliche Debatte beendet, aber genau in der Zeit begannen immer stärker dann die von Lobbygeldern angetriebenen Skeptiker- und Leugnerbewegungen, ja, die inzwischen erfolgreicher sind denn je. Also ich arbeite jetzt in Österreich, da stehen Nationalratswahlen unmittelbar an und die stärkste aller Parteien, die FPÖ, ist eine Partei, die eben stur und fest behauptet, es ist alles Klimahysterie, es gibt keinen messbaren Nachweis für den Einfluss des Menschen auf das Klima. Mit anderen Worten, nicht die Wissenschaft hat triumphiert und die Einsicht, sondern die Leugnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und deswegen sind wir jetzt so tief auf dem Weg in die Klimakatastrophe, dass wir bestenfalls noch das System zurückbiegen können in den nächsten 200 Jahren, so schätze ich das ein. Aber die Überschreitung der roten Linien des Pariser Abkommens, über die wir sicher noch reden werden, 1,5 Grad und 2 Grad, das Überschreiten dieser roten Linien können wir nicht mehr verhindern. Das hätten wir gekonnt damals, wie ich Gründungsdirektor in Potsdam wurde, wie Klaus Hasselmann seine Analysen vorlegte und so weiter. Das heißt, wir sind 30 Jahre stur und dumm und natürlich auch zynisch immer weiter in den roten Bereich hinein.
Haben Sie eine Erklärung, warum das so gelaufen ist?
Ja, Sie können natürlich sagen, Geld regiert die Welt, ja, und große Konzerne haben alle Mittel zur Verfügung, um sich Leute zu kaufen. Und ja, da wurden auch gute Physiker quasi gekauft von der Industrie, um quasi immer nur den Zweifel zu nähren. Und es finden sich auch immer wieder Kollegen, die eben bereit sind, dafür sich herzugeben. Aber die eigentliche Erklärung ist natürlich reine Psychologie. Ich habe den Klimawandel früher mal bezeichnet als einen Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Das heißt, wir wissen, da kommt auf uns was zu, was die Hälfte der Erde zerstören könnte. Aber es passiert so langsam, dass wir uns einfach an diese Bedrohung gewöhnen, nicht? Und dann haben wir eben andere Sorgen. Ja? Wie komme ich über die Runden bis zum Monatsende? Kinder sind krank. Ja? Angeblich sind bedrohliche Ausländer in meiner Nachbarschaft, ja, die meiner Tochter nachstellen würden und, und. Dann können sich die ganze Litanei ja selber runterbeten in diesem Fall. Und es gibt immer etwas kurzfristig oder auch mittelfristig, was wichtiger scheint und dringender als die Bewahrung der Schöpfung, ja, um es mal ganz krass auszudrücken. Nicht? Und es ist also die evolutionäre Psyche des Menschen, die uns erlaubt, situativ unglaublich clever zu sein, aber systemisch unendlich dumm zu sein. Und die größte aller Systemdummheiten ist zunächst mal die Leugnung und dann die Unfähigkeit, auf die Klimakatastrophe zu reagieren.
Ein Versuch der Reaktion ist das 2-Grad-Ziel, inzwischen 1,5-Grad-Limit genannt, weil es eine physikalische Grenze ist. Wie ist es dazu gekommen, sich darauf zu einigen?
Das ist eine lange Geschichte, bei der ich tatsächlich eine gewisse Rolle gespielt habe. Weil wie ich dann eben das Potsdam-Institut gründete, und wir haben ja selber noch nichts nachzuweisen und vorzuweisen gehabt, da haben wir uns halt dann mit Kollegen getroffen. Und da wurde dann immer, was mir auffiel als Physiker, man hat quasi immer versucht, die Energiezukunft zu erraten, meistens einmal durch lineare Extrapolation. Wenn wir jetzt so viel emittieren, dann wärmer, der Trend ist 5% mehr Treibhausgase pro Jahr, dann wird es halt so weitergehen. Und dann hat man überlegt, naja, wozu führt das? Gibt es dann zum Beispiel große Überschwemmungen, ne? Versinken Inselstaaten und so weiter. Und es war dann immer so, naja, wenn wir ein bisschen energieeffizienter werden, dann wird die Zukunft wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Das heißt, man immer versucht, über technischen Fortschritt, über ökonomische Effizienz, über politische Maßnahmen, die aber alle im Rahmen des Üblichen sind, also weniger Abgase und so weiter, naja, nachzudenken, wie ein doch erträglicher Pfad in die Zukunft entstehen könnte. Und ich habe dann das Problem quasi auf den Kopf gestellt. Das waren einfach wirklich spontane Überlegungen, die ich für mich selbst angestellt habe. Ich habe gesagt, wenn wir von Klimakatastrophe reden oder gar schwafeln, was ist denn das Katastrophale an der Klimaveränderung? Gibt es denn Dinge, die wir um nahezu jeden Preis vermeiden müssen? nicht, dass es hier und da ein bisschen zwickt, dass die Landwirtschaft gewisse Probleme hat, dass vielleicht Extremwetter ein bisschen öfters eintritt. Dann gibt es fundamentale Bedrohungen, für die wir dann tatsächlich das Energiesystem unserer Gesellschaft umstellen müssen. Und da hilft halt dann ein Blick in die Klimageschichte der Erde, zum Beispiel das Golfstromsystem, das eben Westeuropa mit einem verträglichen Klima seit vielen Jahrtausenden versieht, ist tatsächlich in der letzten Eiszeit oft unterdrückt worden, ist abgerissen, der Golfstrom, sogenannten Heinrich-Ereignisse, dann diese draufsitzen, die sogenannten Danzger-Oeschger-Oszillationen. Das heißt, ich habe versucht, die systemischen Großunfälle aufzulisten, die entstehen könnten, wiederkommen oder neu entstehen könnten. Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, was in der Erdgeschichte immer wieder passiert ist, aufzulisten und zu analysieren, würde unsere Zivilisation heute mit 6 Milliarden Menschen, mit 8, mit 10 Milliarden Menschen das überleben können. Ja, überleben wahrscheinlich, aber es gäbe wahrscheinlich Mord und Totschlag auf dem ganzen Planeten. Es gäbe Migrationsströme in die Hunderte von Millionen. Und ich habe damals eben einfach gefragt, gibt es kritische Temperaturen, wo diese Großunfälle dann wahrscheinlich werden, sich vielleicht sogar häufen würden? Und schon damals war das Bild so, jenseits der 2-Grad-Linie gehen wir in einen Bereich, wo diese Großunfälle unbeherrschbar werden, nicht? Und diesen Begriff habe ich dann in die politische Debatte gebracht. Ich kann mich erinnern, mit einer jungen Umweltministerin 1994, der Name Angela Merkel. Wir haben dann über das Tolerable Window gesprochen, also das noch akzeptierbare Fenster des Klimas. Und dann weiß ich noch, dass Angela Merkel sagte, ja, das mit dem Fenster, das finde ich recht witzig. Typischer Merkel-Duktus sozusagen. Naja, und so begann das dann. Wir haben das der Bundesregierung, ich war damals Mitglied des Beirats Globale Umweltveränderungen, BBGU, später auch Vorsitzender. Wir haben dieses Thema dann immer wieder gebracht. Wir haben gesagt, es muss eine Leitplanke gesetzt werden, so haben wir es damals genannt, die 2-Grad-Leitplanke. Das wurde dann 1996 von der Europäischen Union aufgegriffen und dann kam das in die Debatte, nicht? Und wir haben es immer besser begründen können.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber.
Das Thema Klima treibt Wählerstimmen weg und zieht sie nicht an. Das ist einfach so.
Antikes Los statt Parlamentarismus.
Sie haben viel Politikberatung gemacht. Angela Merkel haben Sie schon erwähnt, der Papst wohl beraten, US-Präsident George Bush auch. Angela Merkel ist Kollegin. Für Sie, Physikerin,
genau.
Hat sie verstanden und wieso ist es dann zu so wenig Handeln gekommen?
Zunächst einmal, das war eine hochinteressante Zeit. Ich wurde ja dann 2006, 2007, als ich dann aus meiner anderen Tätigkeit in Großbritannien als wissenschaftlicher Direktor des Tyndall Center zurückkam nach Deutschland. Ich habe also dann parallel immer weiter auch sozusagen die großen Linien am Potsdam-Institut vorgegeben. Da wurde ich dann ganz offiziell Chefberater der Bundesregierung für Angela Merkel und ich bin dann ab und zu relativ regelmäßig zu ihr ins Kanzleramt gekommen und habe dann einen Stapel Folien mitgenommen und dann haben wir uns dorthin gesetzt, ja, an den Kaffeetisch und ich habe die einzeln vorgelegt und wir haben die durchdiskutiert. Das habe ich dann nie wieder erlebt, ja, mit anderen Politikern. Das ist natürlich ganz ungewöhnlich, dass man wie mit einem Kollegen über ein wissenschaftliches Thema redet. Es gab dann eine Reihe von Initiativen. Ja, da gab es die berühmten Bilder, wo Merkel mit Gabriel, dem Umweltminister, in die Arktis fuhr, nicht? Und hatte eine kleine Mappe dabei. Das waren Unterlagen, die das Potsdam-Institut ihr mitgegeben hat. Wir haben schon Einfluss nehmen können, aber es gab halt zwei Dinge, die dann passiert sind. 2007 haben wir mit dem IPCC ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Es war einerseits so, dass dann etwas passierte, und das passiert mit der Klimadebatte immer wieder. 2007, 2008 kam die globale Finanzkrise. Da ist genau das eingetreten, was ich vorhin sagte. Alle Leute hatten Angst um ihre Einlagen, um ihre Investitionen, wie auch immer. Es ging darum, die Banken zu retten und nicht mehr das Klima zu retten, nicht? Das hat also bis 2015 gedauert, bis sich auch mit der päpstlichen Enzyklika und so weiter, die ich ja vorstellen durfte damals in Rom, bis sich dann das Klimathema wieder erholt hatte. Aber der eigentliche Grund ist wieder der, und das hat mir Angela Merkel auch so gesagt, also sagte ganz klar, ich würde gerne sehr viel mehr tun in der Richtung, aber der normale politische Apparat würde nicht mitgehen. Ne? Bis sie dort eine kleine Verbesserung irgendwo durchsetzen können, müssen sie durch die eigene Partei, müssen sie durch die Ausschüsse. Am Schluss steht eine Wahl an, und das Thema Klima, wenn nicht gerade eben eine vor Ort unmittelbar spürende Katastrophe eintritt, das Thema Klima treibt Wählerstimmen weg und zieht sie nicht an. Das ist einfach so. Das heißt, lasst mich in Frieden. Erzählt mir nicht, was in 30 oder gar 100 Jahren sein wird. Sorgt dafür, dass die Steuern jetzt sinken, dass keine Asylbewerberheime in meiner unmittelbaren Nachbarschaft sind, dass die Inflation auf Lebensmittel wieder zurückgeht und so weiter, nicht? Und das ist eben das Problem. Mit welcher Art von politischer Willensbildung kann ich ein langfristiges Problem, das aber unsere Zivilisation als Ganzes bedroht, in den Griff bekommen? Ich glaube ja, dass nach wie vor freiheitliche Gesellschaften am ehesten noch die Diskurse in Gang bringen können, die notwendig sind, die Innovationen vorantreiben können, die notwendig sind. Aber ob es der Parlamentarismus ist, und ich habe dazu eine Idee, die ich an verschiedenen Stellen auch ins Spiel gebracht habe, es ist der Rückkehr zur attischen Demokratie, wo in den besten Zeiten das Los über die Ämter entschieden hat. Man hat das sogenannte Kleroterion auf der Agora in Athen stehen gehabt und öffentliche wichtige Ämter wurden ausgelost. Also der Zufall hat entschieden. Und das heißt, dass sie keine Korruption haben, keinen Wahlkampf führen müssen, wie auch immer. Wenn das Los sie trifft, und sie werden dafür kompensiert natürlich, wenn sie dann sozusagen ein Amt bekleiden, Teil der Regierung sind oder des Parlaments, wenn das Zufall so entscheidet, geben sie ihr Bestes, weil sie nicht belohnt werden dafür, dass sie wieder Macht bekommen, weil es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie ein zweites Mal ausgelost werden. Also möglicherweise sollten wir das Zufallsprinzip wieder in der Politik einführen. Ich weiß, das ist ein weltfremder Vorschlag, aber die beste Zeit der attischen Zivilisation ist durch das Losprinzip gestaltet worden. Was wir brauchen, ist stattdessen eine große Erzählung einer Zukunft, in der das Klima nicht nur stabilisiert, sogar wieder repariert werden kann, wo aber für fast jeden Menschen was Positives drin ist.
Die Pariser Luftnummer und wie es jetzt weitergehen könnte.
Das Pariser Abkommen ist fast 10 Jahre her. War es ein gutes Abkommen? Hat es gewirkt?
Das Pariser Abkommen ist reine Schizophrenie und im Prinzip richtig gemeint, aber letztendlich ein zahnloser Tiger. Das Pariser Abkommen ist schizophren in der Hinsicht, dass man die wissenschaftlichen Begründungen von Menschen wie mir, aber vielen Kollegen auf der Welt aufgegriffen hat, berücksichtigt hat, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten werden sollte. Aber wenn Sie hineinschauen in die einzelnen Paragraphen des Pariser Abkommens, da steht ja dann sozusagen, deswegen müssen wir versuchen, im Laufe dieses Jahrhunderts, das könnte also heißen bis 2099, klimaneutral zu werden, also die Emissionen auf Null zu fahren. Ja? 2099, ja? Das würde heißen, dass wir nur 70 Jahre emittieren dürften. Ne? was bedeuten würde, dass wir weit, weit über die 2-Grad-Linie hinausschießen würden. Ne? Aber jetzt kommt der eigentliche Konstruktionsfehler des Pariser Abkommens. Das konnte nur deswegen einstimmig wohlgemerkt angenommen werden. Ne? Es geht ja nur um die Zukunft des ganzen Planeten. Deswegen brauchen wir Einstimmigkeit. Anders als im Parlament, wo sie mit einer einfachen Mehrheit ein Gesetz verabschieden können. Die Aussage war die, alles ist freiwillig. Es gibt nur Selbstverpflichtungen. Ihr könnt einen Klimaschutzplan auflegen, den müsst ihr nur registrieren lassen. Den könnt ihr auch wieder in die Schublade zurückschieben oder in den Papierkorb werfen. Das Pariser Abkommen mit der richtigen Zielsetzung konnte nur verabschiedet werden, weil niemand zu irgendwas verpflichtet wurde. Und deswegen hat der globale Süden zugestimmt, der globale Norden, die Industrieländer, die Entwicklungsländer und so weiter. Das heißt, es ist eine gigantische Luftnummer, das Ganze. Ja? Das heißt, wir reden von der größten Herausforderung der menschlichen Zivilisation bisher. Wir haben dafür ein Völkerrecht geschaffen in Paris, aber es ist im Grunde genommen wie ein Klingelbeutel, der in einer Kirche am Ende einer Messe vorbeigetragen wird. Jeder kann viel Geld hineinwerfen oder einen Hosenknopf oder auch gar nichts. Ja? Wir vertrauen die Zukunft der Menschheit dem Klingelbeutel an. Und das ist keine gute Situation.
Jugend zieht daraus teilweise ihre Konsequenzen. Es gibt die Klimakleber der letzten Generation. Es gibt Fridays for Future. Es gibt radikaleren Protest. Wie denken Sie darüber?
Ich habe großes Verständnis für jeden, der für das Gemeinwohl, ne, seine Gesundheit, möglicherweise eine Gefängnisstrafe riskiert, solange keine Gewalt gegen Menschen im Spiel ist. Das muss man nach wie vor als zivilisatorische Leitplanke strikt beachten. Ich wusste aber schon, also bei Fridays for Future war es anders. Das war eine große Jugendbewegung, die wiederum durch einen anderen historischen Zufall gekillt wurde, nämlich durch die Corona-Pandemie. Ja? Damit endete alles. Es ging ja darum, den öffentlichen Raum zu besetzen. Und wenn Öffentlichkeit verboten wird, um eine Pandemie einzudämmen, dann ist natürlich auch eine solche Bewegung beendet worden. Das war einfach Pech, ja? Tragik. Bei den sogenannten Klimaklebern der letzten Generation, die sich ja direkt auf mich bezogen haben. Natürlich, wer bin ich, wenn als Wissenschaftler junge Leute die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen, dann haben die zunächst mal meine Unterstützung und Sympathie. Ich habe denen aber auch selbst gesagt, mit diesen Aktionen wie eben Berufsverkehr blockieren und so weiter, werdet ihr nur Hass ernten, möglicherweise werdet ihr attackiert, verletzt, wie auch immer. Ihr werdet von den Gerichten weggesperrt werden. So sehr ich euren Idealismus, ja fast schon heroischen Idealismus, bewundere, es wird nicht in irgendeiner Weise der Klimabewegung helfen. Es wird nicht zu mehr Klimaschutz führen. Im Gegenteil, die Menschen, die ohnehin aus Bequemlichkeit schon sagen, lasst mich in Ruhe mit dem Thema, die haben jetzt noch mehr offensichtliche Gründe, dieses Thema zu hassen und zu ignorieren. Ne? Das heißt, was wir brauchen, ist stattdessen eine große Erzählung einer Zukunft, in der das Klima nicht nur stabilisiert, sogar wieder repariert werden kann, wo aber für fast jeden Menschen was Positives drin ist. Und an dieser Erzählung arbeite ich gerade im Augenblick.
Sie sind jetzt Chef des Internationalen Instituts.
Ja, der Name ist grauenvoll. Sie brauchen ihn gar nicht nennen. Das heißt IASA, International Institute for Applied Systems Analysis. Und dieses Institut wurde ja gegründet auf dem Tiefpunkt des Kalten Krieges 1972. Und vielleicht schaffe ich es als Direktor, diesen Namen durch einen besseren zu ersetzen.
Also Sie sind jetzt Chef dieses Instituts für angewandte Systemanalyse in Luxemburg und beschäftigen sich vor allem mit Bauwesen als neuem Thema. Was ist da Ihre Hoffnung?
Nicht nur, wir haben ja über meinen Werdegang, ich habe ja nun sogar als Forscher der ersten Stunde zu komplexen Systemen natürlich sehr viel gemacht. Und ich bin jetzt einer, der gewissermaßen zu den Ursprüngen wissenschaftlich zurückkehrt. Aber welches System betrachten wir dann? Ich habe eben in den letzten 10 Jahren ein Thema gefunden, für mich entdeckt, aber dann eben auch identifizieren können als das eigentlich systemrelevanteste Thema überhaupt. Das ist nämlich die gebaute Umwelt. Wir haben ja über Energie schon geredet, dass wir das Energiesystem, das globale, dekarbonisieren müssen, sprich zu klimaneutralen Energiequellen übergehen müssen. Aber was wir eben sträflich vernachlässigt haben, sind die Materialflüsse, also die Materialseite der globalen Zivilisation in Ergänzung zur Energieseite. Und da kommt man schnell dazu, dass man identifiziert, eigentlich den größten klimaschädlichen Sektor von allen, das ist die Bauwirtschaft, weil nämlich 40% aller globalen Emissionen durch Errichten, durch Betreiben und wieder Abreißen von Gebäuden, Infrastrukturen, Siedlungen entsteht. Flugverkehr macht gerade 3% aus im Vergleich dazu. Das heißt, man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber jetzt kommt der Clou. Mobilität kann bestenfalls klimaneutral werden oder Energieversorgung. Aber wenn Sie ein Gebäude statt aus Stahlbeton aus Holz oder Bambus errichten und dieses Gebäude auf hunderte von Jahre ausgelegt wird, so wie das Schulhaus, in dem ich geboren wurde, in der Grafschaft Ortenburg aus dem 16. Jahrhundert, dann vermeiden Sie nicht nur die Emissionen, die entstehen, wenn Sie eben Zement produzieren, Beton, Stahl, Aluminium, Glas, sondern Sie verwenden ja ein Material, das gerade dadurch entstanden ist, dass man CO2 aus der Atmosphäre extrahiert hat, herausgeholt hat, nämlich eine Pflanze, ein Baum, ein Gras, das wächst. Das heißt, wenn dieses Gebäude eben für Jahrhunderte steht, dann haben Sie CO2, das vorher aus der Atmosphäre entfernt wurde durch die Photosynthese, sicher gespeichert. Und so entsteht nach und nach durch nachhaltige Forstwirtschaft, die diese Materialien bereitstellt, und eine Bauwirtschaft, die diese Materialien verwendet und sicher und langfristig speichert, entsteht sowas wie eine Kohlenstoffpumpe, mit der wir die Atmosphäre von historischen Emissionen wieder reinigen können. Und wir dachten ursprünglich, das wäre nur ein kleiner Effekt, aber wir haben das analysiert mit unseren Modellen und auch veröffentlicht. Es ist eine gigantische Pumpe, und ich nenne sie die Waldbaupumpe, Wald-Bau-Pumpe, weil durch nachhaltige Forstwirtschaft, vor allem durch Wiederbewaldung degradierter Flächen plus einer organischen Architektur, entsteht eben ein großer Fluss von unseren Emissionen fossiler Energieträger durch die Verbrennung fossiler Energieträger über die Photosynthese hinein, über das Bauen in unsere Städte, die gewissermaßen aus unserem Atmosphärenmüll gebaut werden, der durch die Verbrennung fossiler Energieträger sozusagen frei geworden wird. Und dann schließt sich ein großer Kreis von der Photosynthese vor Hunderten von Millionen Jahren früher, aus dem ja unsere Energieträger entstanden sind. Das ist alles geronnene Sonnenenergie, was in Öl, Kohle, Gas sozusagen sich verbindet. Und diese Energie ist eben durch die Photosynthese von archaischen Pflanzen eingefangen worden. Von diesen Energieträgern, die wir in einem oder zwei Jahrhunderten verbrennen, würden wir dann die Materialien generieren, mit denen wir die Atmosphäre wieder reparieren. Das ist der große Gedanke und der hört sich erstmal ziemlich verrückt an, aber man kann ihn wissenschaftlich entsprechend begründen. Und daraus ist jetzt sowas wie eine neue Bauhausbewegung entstanden, die ich geholfen habe mit anzuschieben. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich die beste Hoffnung, die wir haben, das Klima wieder aus dem Bereich jenseits der 2 Grad, und in diesem Bereich werden wir mit Sicherheit hineinrauschen, zurückzuholen.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Fellnhuber.
Dankeschön.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Georg Ehring im Gespräch mit dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.